Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
Hi. Hier treffen wir uns einmal im Monat und lernen besondere Menschen mit ganz besonderen Lebensläufen kennen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du da bist. Ja, und heute lernen wir gemeinsam Philipp Gräfe kennen. Philipp arbeitet im Deutschen Bundestag und was genau er da macht, erzählt er dir jetzt gleich ganz genau nochmal selbst. Also ich war ja ziemlich beeindruckt, ne? Da stand ich plötzlich vor diesem riesigen Paul-Löbe-Haus, ein Koloss aus Glas und Beton und genau dort war ich mit Philipp verabredet. Hier findet man alle wichtigen Büros von Abgeordneten aus dem Bundestag. Und ich hätte es ja gar nicht gedacht, dass die mich da reinlassen, also mit meinem Käppi und in schmutzigen Turnschuhen. Aber es hat geklappt und jetzt nimmt uns Philipp mit in eine Welt, zu der ja also wirklich nicht jeder von uns Zutritt hat, oder? Wir reden darüber, wie viele Menschen hier in dieser kleinen Stadt namens Bundestag arbeiten. Wir erfahren, warum und wie Philipp Alice Weidel auf dem Klo getroffen hat. Und dann wäre noch die Frage offen, Philipp, ob man jetzt die Bundeskanzlerin beispielsweise grüßen muss, wenn sie uns über den Weg läuft.
Also ich grüße sie, soweit ich weiß, auch. Aber es gibt auch so Personen, wo man gerne mal nach links oder rechts schaut, wenn die an einem vorbeilaufen. Ne?
Zum Beispiel?
Ja, kann ich jetzt nicht so sagen.
Meine Lieblingsantwort.
Was ich gehört habe, ist, dass viele Besucher, hier gibt es ja so Reisegruppen, Schülergruppen, dass wenn die durch diese Sicherheitskontrollen gehen, dass dort durchaus mal Betäubungsmittel, ne, oder auch, wie wir sagen, Drogen festgestellt werden und dann werden auch knallhart Anzeigen geschrieben. Es gibt hier den FC Bundestag. Das ist eine traditionelle Fußballmannschaft, in der allerdings nur Mitglieder des Deutschen Bundestages mitspielen. Und deswegen gibt es auch hier eine Turnhalle. Hier kann man dann so Fußball spielen, da kann man Basketball spielen, Karate machen, da werden so Kurse angeboten. Und ja, wer will, kann da mitmachen. Also ich bin jetzt kein Mensch, der voller Pathos andauernd steckt und hier die ganze Zeit die Nationalhymne vor sich summt. Das bin ich nicht.
Fände ich auch merkwürdig, ganz ehrlich. Philipp, machen wir uns nichts vor. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie viel du verdienst. Ob sich das lohnt, deinen Job zu machen?
Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
Ich bin Philipp Gräfe, ich bin bald 37 Jahre alt und wir sind heute im Bundestag und es geht um die Arbeit.
Ich komme meistens um 9 ins Büro.
Offiziell heiße ich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin einer von 4-5 Leuten und ich mache für ihn Social Media, ich schreibe Pressemitteilungen, ich gucke, wie man die politische Arbeit des Politikers sozusagen in die Öffentlichkeit trägt, wie man sie nach außen hin, ja, kann man sagen, verkauft.
Jetzt hatte ich heute ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe nämlich nur meine alten Turnschuhe an, bin aber sehr froh. Du hast auch Turnschuhe an. Also kein Dresscode im Bundestag oder wie muss man sich das vorstellen?
Man kann sich anziehen, wie man möchte. Viele laufen in Anzügen rum oder die Damen dann im Kostüm oder in etwas feineren Kleidern. Das mache ich manchmal auch, je nachdem, welche Termine ich habe. Aber ansonsten versuche ich, ja, so casual rumzulaufen. Außerdem habe ich gerade irgendwelche Fußschmerzen und da hat der Arzt gesagt, keine Lederschuhe, sondern irgendwas Bequemes.
So dein allererster Tag im Bundestag, erinnerst du dich noch dran? Wann war das? Wie war so das Gefühl?
Der allererste Tag war vor genau 3 Jahren, am 1. März 2016 und ich war überwältigt. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass ich hier mal ein- und ausgehe und beruflich was mit der hohen Politik im politischen Berlin zu tun haben könnte.
Warum wolltest du damit zu tun haben?
Ich war immer an Politik interessiert. Ich bin auch sehr politisch aufgewachsen und schon als Kind, seit ich lesen konnte, habe ich so Bücher gelesen über Politik, über politische Zusammenhänge, habe sehr viel Radio gehört, so mit politischen Beiträgen. Das hat mich immer interessiert. Später interessierten mich dann auch Dinge wie Mädchen oder Autofahren, aber die Politik war immer ein Begleiter.
Aber man hat ja nicht so diesen Berufswunsch, man wacht ja nicht auf morgens und denkt sich, ich will mal eines Tages im Bundestag arbeiten, oder?
Ich hatte diesen Berufswunsch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass Bundestagsabgeordnete oder überhaupt Politiker, dass die da so viele Mitarbeiter haben. Also ich hatte nie so eine richtige Vorstellung, dass man hier etwas machen kann und was man hier machen kann. Insofern war das für mich neu Und ich habe es genossen, hier mal mitspielen zu dürfen und genieße es immer noch.
Was du genau machst jeden Tag, da wollen wir gleich mal drüber sprechen. Jetzt erstmal, nimm uns doch mal mit so gedanklich durch das Haus. Der Bundestag, viele glauben ja, dachte ich auch am Anfang, das ist einfach das Ding, wo die gläserne Kuppel drauf ist. Das ist der Bundestag.
Nee, hier gibt es sehr viele großartige Gebäude. Wer schon mal in Berlin im Regierungsviertel war, weiß, das ist halt wirklich ein Viertel. Hier gibt es das Paul-Löbe-Haus, das ist riesig. Es gibt ein Jakob Kaiserhaus, es gibt das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und noch viele Liegenschaften mehr. Viele Eingänge, viele Büros, Sitzungsräume. Also das ganze Ding ist riesig und man kann hier Kilometergeld bekommen, wenn man hier zum Beispiel als Postbote mal Post austragen würde oder so.
Wie viele Menschen sind da so täglich in dieser kleinen Stadt, muss man ja sagen. Und man hat dieses Gefühl auch, wir sind jetzt auch gerade durch ein paar Häuser gelaufen, dass es eine kleine Stadt ist. Wie viele Leute sind hier so täglich unterwegs?
Also ich habe mal gehört, hier arbeiten so zwischen 5.000 und 6.000 Menschen insgesamt. Man sieht in den Sitzungswochen, also wenn der Bundestag tagt, das passiert circa 2 Wochen im Monat, dann ist hier richtig Full House. Ansonsten in den sitzungsfreien Wochen sind natürlich viele Politiker und teilweise auch deren Mitarbeiter in den Wahlkreisen unterwegs, also zum Beispiel in Halle, zum Beispiel in Hannover, zum Beispiel in Erfurt, dann ist es hier nicht so voll. Aber man hat hier schon mit vielen Leuten zu tun und begegnet auch vielen Leuten, die man zum Beispiel auch aus dem Fernsehen kennt.
Muss man da eigentlich grüßen, wenn wir jetzt Frau Merkel über den Weg gleich laufen?
Ja, also ich grüße Sie, soweit ich weiß, auch. Aber es gibt auch so Personen, wo man gerne mal nach links oder rechts schaut, wenn die an einem vorbeilaufen. Ne?
Und zum Beispiel?
Ja, kann ich jetzt nicht so sagen.
Meine Lieblingsantwort. Kann man immer mal benutzen. Diese kleine Stadt, die funktioniert ja auch so, dass man hier quasi auch gar nicht raus muss, habe ich heute gelernt.
Es gibt Geldautomaten, war für mich ein riesen Highlight, dass man hier tatsächlich von jeder Bankengruppe einen Automaten hat. Es gibt hier eine eigene Poststelle und es gibt auch ein Reisebüro, aber jetzt natürlich nicht für jedermann, sondern für die Abgeordneten. Und im ersten Moment dachte ich, ja, hier von unserem Steuergeld. Aber das hat natürlich seinen Sinn, denn hier wird ja Politik für die Menschen gemacht. Und da muss man eben viele Briefe verschicken, da muss man Briefe empfangen können, man muss auch mal Geld holen können, weil, naja, in so einer großen Stadt, wenn man hier ständig durch diese Sicherheitskontrollen ein- und ausgehen würde, dann hätte man ja keine Zeit zum Arbeiten, wenn man mal irgendwie 20 Euro braucht für ein Mittagessen.
Eine eigene Stadt braucht auch eine eigene Polizei. Das habe ich in deinem Podcast live aus dem Bundestag gelernt, von dem ich großer Fan bin. Können wir später auch nochmal drüber sprechen. Und da habe ich gelernt, dass der Bundestag eine eigene Polizei hat. Warum?
Soweit ich mich entsinne, will man eine Art Unabhängigkeit schaffen, ja, dass eben nicht jemand von außerhalb das Parlament kontrolliert. Deswegen hat man, ich glaube, nach der Weimarer Republik, nach den Erfahrungen auch in der Nazizeit gesagt, die Polizei im Bundestag muss eine eigene Behörde sein, die untersteht dem Bundestagspräsidenten, das ist jetzt aktuell Wolfgang Schäuble, den kennen wir ja alle, und der gibt im Grunde genommen die Richtung vor. Das heißt, die Bundestagspolizei hat hier auch eigene Uniformen, eigene Abzeichen, eigene Fahrzeuge und kümmert sich um die Sicherung der Gebäude, kümmert sich auch um Anzeigen, die hier erstattet werden, wenn zum Beispiel mal was im Büro verschwindet, Langfinger und so. Aber vor allem werden hier Besucher kontrolliert.
Okay, also es gibt eine Kriminalstatistik im Bundestag. Es passieren tatsächlich Dinge. Es werden Anzeigen erstattet. Habe ich jetzt richtig verstanden?
Was ich gehört habe, ist, dass viele Besucher, hier gibt es ja so Reisegruppen, Schülergruppen, dass wenn die durch diese Sicherheitskontrollen gehen, dass dort durchaus mal Betäubungsmittel, ne, oder auch, wie wir sagen, Drogen festgestellt werden und dann werden auch knallhart Anzeigen geschrieben.
Und das sind dann Berghain-Touristen wahrscheinlich, die dann am nächsten Tag dann nochmal in die Kuppel wollen.
Ja, irgendwie im Eingang geirrt, ne? Sieht ja fast alles so gleich aus, ne?
Jetzt lass uns mal ein bisschen thematisch sprechen. Was machst du so den ganzen Tag für deinen Abgeordneten? Das klingt immer so emotional, aber darf man es so sagen, ne? Dein Abgeordneter ist sicher deiner.
Ja, das ist ja hier wie so ein kleines Unternehmen. Ich sag gerne mal so ein politisches Startup. Mein Abgeordneter ist 2017 neu reingekommen. Der hatte vorher mit so professioneller Politik nichts am Hut. Das heißt, er hat vorher ganz normal als Ingenieur in der Firma gearbeitet. Ich war dabei, als sein Büro hier eingerichtet wurde. Also wirklich von Raum finden, Möbel bestellen, alle Anträge ausfüllen. Das ist alles sehr bürokratisch und kontrolliert hier. Denn es wird ja alles von Steuergeldern bezahlt. Deswegen muss auch alles nachvollziehbar und sparsam ablaufen. Und aktuell kümmere ich mich darum, dass zum Beispiel seine politische Arbeit im Internet ordentlich vermarktet wird. Also ich baue so Bilder für Facebook, ich gucke, was er so twittert, ich schreibe Pressestatements zu aktuellen Themen. Er ist ja Politiker für künstliche Intelligenz. Da gucken wir, dass er zum Beispiel auch mal in einem Zeitungsartikel erwähnt wird. Ja, sowas mache ich hier hauptberuflich.
Und wie beginnt so eine Partnerschaft? Er kommt ja, glaube ich, aus dem Wahlkreis
Trier-Saarburg.
Saarburg. Das heißt, kanntet ihr euch vorher schon vor seiner Tätigkeit im Bundestag?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Bewerbung geschrieben an ihn, nachdem ich gesehen habe, dass er als Direktkandidat seinen Wahlkreis gewonnen hat. Und ich habe auch an viele andere Abgeordnete der Union und der FDP Bewerbung geschrieben. Und ein paar haben abgesagt, ein paar haben mich zum Gespräch eingeladen und mit ihm wurde man sich dann einig.
Erstmal für 4 Jahre oder wie sieht's aus?
Ja, also man bekommt hier einen Arbeitsvertrag für die Dauer der Wahlperiode. Die dauert maximal 4 Jahre. Wenn natürlich etwas politisch passieren sollte, was den Bundestag zur Auflösung treibt, dann ist meine Arbeit dann auch schon vorzeitig beendet. Man kann hier aber theoretisch natürlich jederzeit auch seinen Arbeitgeber wechseln. Oder wenn der Arbeitgeber sagt, geht mit uns hier nicht so gut, kann man hier auch mal rausfliegen.
Vielleicht fühlt man sich ja auch nicht so safe, weil der Job ja irgendwie immer auf der Kippe steht, oder?
Ich habe nicht so ein Sicherheitsbedürfnis. Mir geht es eher darum, was Sinnvolles zu machen, mich kreativ austoben zu dürfen. Und mir war es auch wichtig, dass so das Klima im Team, der Spirit stimmt. Also ich habe gerne Leute, mit denen ich so auf Augenhöhe zusammenarbeite. Klingt jetzt so ja klischeemäßig, aber ich würde jetzt nicht so gut mit einer Chefin oder einem Chef klarkommen, die mir ständig sagen, was ich tun und lassen soll, die mir ständig erklären würden, wie ich meine Arbeit machen soll. Ich bin da eher selbstständig unterwegs innerhalb des Teams und auch mit dem Chef auf Augenhöhe. Und deswegen funktioniert es hier für mich gut. Und deswegen habe ich jetzt auch nicht so ein Sicherheitsbedürfnis wie vielleicht andere Leute.
Also du machst Pressearbeit auf der einen Seite. Social Media ist ein ganz spannendes, wichtiges Thema. Möchte ich nachher auch noch drüber reden. Und du kümmerst dich um Anliegen aus seinem Wahlkreis. Es haben ihn also Leute gewählt, die sagen, hier bei uns, ich weiß es nicht, der Baum steht schief auf der Straße oder was sind da, mit welchen Themen befasst ihr euch? Was schreiben euch die Leute, was bewegt sie?
Es geht sehr oft um schnelles Internet in ländlichen Räumen, nennt man das, ne? Aber auf dem Land gibt es immer noch Probleme mit schnellem mobilen Internet, es gibt auch Probleme mit Internet zu Hause. Das sind so die Themen. Dann Gesundheitspolitik. Auf dem Land sind viele kleinere Krankenhäuser verschuldet und man überlegt, ob man die jetzt weiter betreibt oder schließt. Auch da muss man gucken, wie man auf Bundesebene helfen kann. Und ja, Bildungspolitik, Schulpolitik, Unis, alles so Themen, die für die Leute, zumindest in seinem Wahlkreis, wichtig sind.
Das klingt nach den wichtigen Themen des Lebens und man denkt immer, es ist dann doch nur Migrationspolitik, was alle beschäftigt. Dabei geht es eigentlich um Internet, um bezahlbare Mieten, um Wohnraum, wie meine Kinder zur Schule gehen, höre ich raus.
Ja, also wir haben hier auch mal einen Test gemacht. Als dieser Migrationspakt so in der Kritik stand, habe ich einen Newsletter gemacht und ich habe in dem Newsletter denselben Inhalt drin gehabt. Da ging es um verschiedenste Themen, auch um den Migrationspakt. Aber ich habe die Überschriften unterschiedlich gewählt. Einmal ging es um Thema A, B und ums Thema Migrationspakt. Die habe ich dann an die Abonnenten des Newsletters geschickt. Und siehe da, der Newsletter, in dem es in der Überschrift um Migrationspolitik ging, der kam am schlechtesten an. Also der wurde am seltensten geöffnet. Auch eine Überraschung für mich. Ich hätte auch gedacht, dass die Migrationspolitik eine Riesenrolle spielt. Ich merke, nein, das tut sie meistens nicht.
Jetzt sind wir vorhin an den Büros von Herrn Gauland vorbeigelaufen. Hat sich irgendwas verändert im Bundestag, seitdem die AfD hier ist? Kann man das sagen?
Ich bin im Reichstag aus Versehen mal in die Damentoilette reingestürmt und mir kam Alice Weidel entgegen. Sie ist ja eine der Fraktionsvorsitzenden der AfD. Sie hat mich ignoriert und ich habe gemerkt, oh, eine Frau kommt mir entgegen, falsche Toilette. Nein, also für mich hat sich hier nichts geändert. Hier gibt es eine Art Kodex. Man grüßt auf den Fluren oder man kann es auch lassen. Ansonsten, wenn man sich nichts zu sagen hat, weder politisch noch persönlich, dann kann man sich auch ganz entspannt ignorieren.
Wie gehen die Parteien untereinander, miteinander um? Geht man auch mal ein Bier zusammen trinken?
Also ich glaube schon, dass es zwischen Abgeordneten unterschiedlicher ideologischer und parteilicher Richtungen durchaus auch mal Bekanntschaften oder sogar Freundschaften gibt, ja, über Parteigrenzen hinweg. Aber aus meiner Erfahrung ist das eher selten der Fall. Ich glaube, die meisten Abgeordneten nehmen das hier sehr ernst. Die haben unfassbar viele Verpflichtungen und da bleibt auch gar nicht so die Zeit für Bier trinken mit dem politischen Gegner. Es reicht ja kaum die Zeit, um mit den eigenen Leuten irgendeine Form von Freizeitgestaltung zu machen. Also man ist hier eher konzentriert am Abarbeiten der eigenen politischen Vorstellungen.
Aber Freizeitgestaltung finde ich ein ganz interessantes Thema, um da mal wieder drauf zurückzukommen. Versteckte Räume, die man so vielleicht auch noch nie gesehen hat. Es gibt Turnhallen im Bundestag, hast du mir vorhin erzählt. Warum?
Es gibt eine Turnhalle und ein paar Sporträume und natürlich Duschen und Umkleidekabinen. Warum? Der Bundestag ist ja ein gigantischer Arbeitgeber, ne? Und große Arbeitgeber sind meines Wissens nach verpflichtet oder sollten zumindest so Gesundheitskurse, Sportkurse für ihre Mitarbeiter anbieten. Und deswegen gibt es auch hier eine Turnhalle. Hier kann man dann so Fußball spielen, da kann man Basketball spielen, Karate machen, da werden so Kurse angeboten. Und ja, wer will, kann da mitmachen. Ich muss zugeben, ich habe das noch nicht gemacht. Und es gibt ja auch einen Kindergarten und auch nicht für die Kinder der Abgeordneten, sondern für die Kinder von Leuten, die hier tagtäglich arbeiten, also auch aus der Verwaltung, weil man auch sagt, ne, jetzt ein großer Arbeitgeber, der eine gewisse Work-Life-Balance schaffen will für die Leute, sollte sowas haben. Deswegen hat man hier auch sowas. Das hat jetzt aber nichts mit Bonzentum zu tun oder Verschwendung von Steuergeldern, sondern das ist in großen Unternehmen, bei großen Arbeitgebern eh schon längere Zeit der Fall und mittlerweile habe ich gehört, auch so Zalando oder sogar Startups versuchen schon mit Gesundheitskursen, mit Kindergärten bei ihren Leuten zu punkten.
Fußball spielen, das finde ich toll. Stell ich mir vor, Cem Özdemir und Philipp Grefe spielen vielleicht mal Freitagnachmittag Fußball. Das kann ich mir vorstellen.
Also ich glaube, Cem Özdemir hat dafür gar keine Zeit. Ich hatte sie bisher auch nicht. Es gibt hier den FC Bundestag. Das ist eine traditionelle Fußballmannschaft, in der allerdings nur Mitglieder des Deutschen Bundestages mitspielen, also nicht Mitarbeiter wie ich. Und dort sind aber fraktionsübergreifend Leute aus allen Parteien mit dabei und die machen dann Turniere gegen, weiß nicht, Kreisligamannschaften oder spielen auch mal gegen Parlamentsmannschaften aus anderen Ländern, zum Beispiel gegen die Duma aus Russland. Die haben auch so eine Europa- und Weltmeisterschaften, die sie natürlich in ihrer Freizeit dann machen. Ja, also da gibt's auch eine Möglichkeit für die Abgeordneten, mit Hilfe des Sports auch mal, sag ich jetzt mal, Kontakte zu knüpfen und ein bisschen auch international was zu machen.
Jetzt habe ich also gelernt, weil wir sitzen hier in deinem Büro, man guckt raus in so ein, wie soll man es nennen, in so einen Hof, wo man auch in andere Büros reinschauen kann. Jetzt habe ich gelernt, es gibt Abgeordnete, die brauchen Mitarbeiter, zum Beispiel einen Philipp Grefe, der PR macht, ein bisschen auf Social Media, Wutbürger weglöscht beispielsweise, im besten Fall, oder ihnen antwortet konstruktiv, unterstelle ich mal. Und was arbeiten hier noch für Menschen?
Es gibt hier noch Leute aus der IT, die zum Beispiel dafür sorgen, dass jedes Büro, und es gibt ja natürlich hunderte Büros, tausende Büros, dass dort Computer stehen, dass die am Internet angeschlossen sind, dass die nicht einfach so gehackt werden können. Es gibt hier sehr viele Leute, die die Glühbirnen auswechseln, die reinigen, die die Fensterscheiben putzen, die die Klimaanlage warten. Also wirklich die ganze Palette, die ganze Bandbreite an Dienstleistern ist hier am Start. In den Abgeordnetenbüros, wie gesagt, da gibt es so wissenschaftliche Mitarbeiter wie mich, die sich eher mit den politischen Themen beschäftigen, also Gesetzesvorlagen checken, mitschreiben, mit der Fraktion sich abstimmen. Dann gibt es auch schlicht und ergreifend ja, Sachbearbeiter, Sekretäre, die den Terminkalender der Abgeordneten planen. Man muss sich das ja so vorstellen, ein Andreas Steyer, also mein Chef, oder eine Katrin Göring-Eckardt, die haben ja so 16, 18 Stunden Tage, da ist ja alles eingetaktet und das muss ja irgendwie einer managen oder zwei Leute und das machen wir hier dann für die Politiker.
Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wer putzt denn die ganzen Scheiben? Wir sind ja durch viele Häuser heute gelaufen, wahnsinnig viel Glas überall, wahnsinnig sauber.
Naja, es gibt dann eine Ausschreibung und ein paar Unternehmen bewerben sich dann drum. das Unternehmen, was dann die Ausschreibung gewinnt, schickt dann Leute, bringt dann Technik her und dann wird hier professionell gereinigt. Das muss ja alles eine Ordnung haben,
nicht wahr? So, die Bundesrepublik Deutschland. Hallo, herzlich willkommen. Und was einem auffällt, wenn man so durch die Gegend läuft, überall steht Kunst. Irgendwo hängt ein Bild da, eine Statue oder irgendwas, genau, Kunstwerke. Kannst du dazu was sagen?
Also ich kann zur Kunst nicht allzu viel sagen. Es gibt natürlich Kunstwerke, die ich mag, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
Welches magst du?
Es gibt hier so Boote, die an der Decke hängen und also so, ja, wie nennt man das, so Paddelboote, so Sportboote, keine Ahnung. Und die sind in den Farben Schwarz, Rot, Gold, Blau. Schwarz, Rot, Gold für die Bundesrepublik, Blau für Europa. Ein schönes Symbol. Ansonsten gibt es hier ein paar Bilder, die ganz nice wirken. Und ich habe mal gehört, hier gibt es eine Abteilung, die so Kunst verleiht an die Abgeordneten, damit deren Büros ein bisschen aufgehübscht werden, weil man hat ja hier sehr kühle Büros und ehrlich gesagt, ich habe mal gelesen, dass es die Abteilung gibt, aber wir haben uns da keine Kunst ausgeliehen.
Ja, kann man wirklich so sagen, das, wie sagt man, das Büro ist funktional eingerichtet. Es ist ein Schreibtisch, es steht ein Drucker hier, ein kleiner Glastisch, zwei Stühle, eine Couch, ein Schrank, das war's. Sieht das in allen Büros gleich aus?
Also grundsätzlich ja, hier gibt es eine Art Standardisierung. Ich glaube, jeder Abgeordnete, der keine besondere Funktion hat, bekommt drei Räume, a 18 Quadratmeter. Durch die Unterschiede bei den Gebäuden sind natürlich manche Räume größer, manche kleiner. Hier gibt es ja auch sehr alte Gebäude, die man irgendwie integriert hat. Aber grundsätzlich hat man hier eine Grundausstattung eben an Stühlen, an Tischen, Couch, hier Kleiderständer. Das sieht alles nicht aufregend aus. Das ist auch völlig in Ordnung, weil man muss sagen, das wird ja alles von Steuergeldern gekauft. Und natürlich muss man hier auch vernünftig arbeiten können. Also es sollte schon nicht aussehen wie bei Hempels unter dem Sofa. Aber es muss jetzt auch nicht das Beste, Teuerste, Neueste sein. Ne? Also insofern, wenn jetzt irgendein Politiker sagt, ich brauche hier eine richtig coole Couch oder bunte Möbel, muss er die selber kaufen aus der eigenen Tasche und auch selber hier anliefern lassen.
Das heißt, dein Abgeordneter kriegt Kohle vom Staat. Der hat dieses Mandat, heißt das, glaube ich. Und kriegt dann eine Summe X, die man auch nachgucken kann. Das ist kein Geheimnis, oder?
Genau. Auf bundestag.de kann man diese ganzen Regeln nachlesen. Wem bundestag.de zu schwer ist, kann das auch bei Wikipedia anschauen. Aber es gibt diese sogenannten Diäten. Aber dadurch, dass ein Mandat kein Job ist, das ist eben ein Auftrag des Volkes, ja, gibt es eben Geld dafür, das wird dann auch versteuert und es wird auch Rentenversicherung gezahlt. Es gibt dann noch Pauschalen für die Mitarbeiter, Pauschalen für die Ausstattung, also Briefmarken, Umschläge, Druckerpapier etc. Ja, und ansonsten alles darüber hinaus muss dann der oder die Abgeordnete selbst bezahlen.
Das heißt, dein Abgeordneter hat auch ein Budget zur Verfügung, um dich zu bezahlen?
Richtig, genau. Jeder Abgeordnete bekommt dieselbe Summe. Ich glaube, die liegt im Monat bei rund 21.000 Euro und die kann er dann auf die Mitarbeiter aufsplitten. Also man kann hier vielleicht drei Leute beschäftigen oder auch acht Leute beschäftigen. Man kann denen jetzt auch nicht zu niedrige oder zu hohe Gehälter bezahlen. Das ist hier also alles auch geregelt. Das ist irgendwie alles angelehnt an irgendeinen Tarifvertrag. Aber dafür lassen sich dann eben wissenschaftliche Mitarbeiter, Sachbearbeiter, Sekretäre und so bezahlen.
Ja, Philipp, machen wir uns nichts vor. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie viel du verdienst. Ob sich das lohnt, deinen Job zu machen?
Ja, natürlich. Also es lohnt sich, wobei ich jetzt mein Gehalt selbst aushandeln musste. Es ist angelehnt an Tarifverträge, aber es gibt jetzt keine verbindliche Pflicht, eine bestimmte Summe X zu bezahlen. Das muss man also schon aushandeln. Aber ich bin glücklich und zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren und ich kann nur jeden ermutigen, der vielleicht mal in der Politik so sein Zuhause sieht, auch sich mal umzuschauen, was es so für Jobs auf diesem Arbeitsmarkt im Politischen gibt.
Machst du den Job für die Kohle oder steckt da eine größere Vision dahinter?
Es steckt definitiv eine politische Vision bei mir dahinter. Ich glaube, Kohle kann man heute auf gut Deutsch auch bei dem Supermarkt an der Kasse ganz gut verdienen. Und oder hier beim Radio, ihr seid ja auch alle reich bei RTL.
Ich mache nur Praktikum bei RTL.
Ach so. Aber ich mache das schon mit einem politischen Hintergrund. Ich bin auch gegen Populisten von links wie von rechts. Also da bin ich kein Fan von, sondern bin eher dafür, dass eben die Union hier die Oberhand behält, die Mehrheit bekommt bei den Wahlen und dafür kämpfe ich hier. Ne? Das ist dann sozusagen meine persönliche Zielrichtung.
Fühlt man sich diesem Land irgendwie verpflichtet, wenn man hier jeden Tag ein- und ausgeht? Als ich vorhin auf der Terrasse mit dir stand und dann, also dieser typische Blick, hinter uns die Glaskuppel und dann siehst du irgendwie die großen Deutschlandflaggen vor dir wehen. Ein bisschen Ehrfurcht hatte ich schon irgendwie in mir. Ist schon ein besonderes, interessantes Gefühl.
Und man sieht die Europafahne.
Ja. Super wichtig, habe ich mich auch sehr gefreut.
Also ich bin jetzt kein Mensch, der voller Pathos andauernd steckt und hier die ganze Zeit die Nationalhymne vor sich summt. Das bin ich nicht.
Finde ich auch merkwürdig, ganz ehrlich gesagt.
Ja, also ich denke, dass die Bundesrepublik eines der schönsten, besten Länder der Welt ist. Ich habe ein paar Länder bereisen dürfen und egal, wo man hinkommt, man merkt, so viele Probleme wir hier auch immer diskutieren und sehen, aber woanders läuft es bei weitem nicht so gut wie bei uns. Deswegen denke ich, dass man hier schon so einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu leistet, dass es so gut und so konstruktiv in der Problembewältigung weitergeht wie bisher. Das ist vielleicht so ein Ansatz, den ich hier jeden Tag spüre.
Was ganz interessant ist, jetzt haben wir das so ein bisschen so von Inside kennengelernt. Wir lernen auch, dass es natürlich eine Welt ist, die nach eigenen Regeln funktioniert, zu der auch nicht jeder Zutritt hat. Ich glaube, manche Menschen haben so in den letzten Monaten auch so dieses Gefühl, ausgegrenzt zu sein. Ne? Also ihr seid hier sehr in eurer Berlin-Mitte-Wolke, man kennt sich untereinander. Kannst du verstehen, dass Leute irgendwie sich abgekoppelt fühlen von dem, was ihr hier jeden Tag macht?
Ich kann es gefühlsmäßig verstehen, aber wenn wir mal ehrlich sind, unsere Gefühle sind ja nicht immer rational. Sie orientieren sich ja nicht immer an der Wirklichkeit. Na, wenn wir, egal ob jetzt im Privatleben, im Berufsleben, also beispielsweise du sitzt in der S-Bahn, einer guckt schief in Anführungsstrichen und du denkst, ja, irgendwie, ich habe ein komisches Gefühl, dabei hat er einfach solche Gesichtszüge. Ne? Und schon kann sowas trügerisch sein. Ich verstehe, dass einige Leute den Glauben an die, in Anführungsstrichen, Politik verloren haben, aber ich bin dagegen, dass diese Vorwürfe stimmen. Die stimmen nicht. Also Politiker durch die Bank weg machen das ja schon mit großer Leidenschaft, setzen die sich für ihre Wähler, für ihre Parteimitglieder, für ihre Themen ein und kümmern sich in diesem Diskurs darum, dass es eben vernünftig weitergeht. Vernünftig natürlich im Sinne der jeweils politischen Mehrheiten. Das heißt, jemand, der, sage ich jetzt mal, sehr links oder sehr grün oder sehr rechts steht, der wird nicht immer glücklich mit den Entscheidungen. Aber so funktioniert die Demokratie. Und die Frage ist, ob jetzt nur eine Minderheit damit unzufrieden ist oder ob irgendwann mal die Mehrheit sagt, also dieses demokratische System passt mir nicht mehr, wir müssen es ändern oder Gott bewahre, über den Haufen werfen. Das werden wir dann sehen und das wird hier auch immer wieder diskutiert und hinterfragt.
Hast du denn einen Tipp, wie man sich so ein bisschen zu Hause, bei sich zu Hause ein bisschen politisch engagieren kann? Ich finde nämlich irgendwie nur auf Facebook seine Meinung kundzutun, ist für mich kein politisches Engagement.
Ja, soziale Netzwerke sind ein Thema für sich und es ist schwierig, weil dort natürlich jeder alles Mögliche erzählen kann. Da gibt es viele Unwahrheiten, man nennt sie auch Fake News. Vor allem gibt es auch Leute, die, sage ich jetzt mal, Zeitungsartikel posten und dann immer sehr bissige, negative, destruktive Kommentare dazu schreiben. Und das wird dann immer millionenfach, tausendfach geliked und geteilt. Ich sage immer, sorry, soll jetzt keine Werbung sein. Unpaid Ad, ja, würden wir bei Instagram schreiben. Aber Spiegelleser wissen mehr. Es muss nicht der Spiegel sein, kann die Süddeutsche, kann die FAZ, kann die Zeit sein. Einfach mal online gehen und jeden Tag mal 3-4 Artikel bei der FAZ, bei der Süddeutschen, beim Spiegel online einfach mal lesen. Da bekommt man so einen ersten Einblick.
Dann, Bild habe ich jetzt nicht gehört.
Kann man auch machen, aber da lenke ich mich dann immer ab mit Geschichten über einen Bachelor und so. Deswegen, ist schwierig, aber die Bild ist ja zumindest in der politischen Berichterstattung gar nicht so schlecht wie ihr Image. Egal, jedenfalls erstmal anfangen zu lesen und bitte die seriösen Leitmedien und nicht den P-News-Blog oder irgendwas mit TO, TK am Ende.
Ja, aber Leitmedien sind doch auch nur gekauft, heißt es doch manchmal.
Sind sie nicht. Also ich kann versichern, hier gibt es keine Agenda, dass auf dem Kanzleramt an die ARD oder ans ZDF oder in die FAZ irgendwelche Sprachregelungen geschickt wird. Journalisten sind natürlich nicht immer objektiv, das sind ja Menschen, aber man kann sich aus der Bandbreite der Leitmedien durchaus ein gutes Bild der aktuellen politischen Situation machen. Und dann geht es darum, für sich auch herauszufinden, wo stehe ich eigentlich? Wo verorte ich meine Bedürfnisse? Und was denken die anderen darüber? Also schön aus der eigenen Filterblase mal aussteigen. Also wer jetzt nur die Taz liest, eine relativ linke Zeitung, sollte meiner Meinung nach auch mal einen Blick auf die Bild oder auf die FAZ, in die FAZ werfen.
Ich finde es halt so krass, es sind so Zeiten, in denen man das Gefühl hat, man muss eine Meinung haben. Und dann ist man schnell auch an dem Punkt, dass man eher Menschen folgt, wo man sich denkt, ja, das ist die Meinung, finde ich ganz gut, der folge ich jetzt mal. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, sich immer sofort selber eine gute Meinung zu bilden.
Natürlich gehe ich davon aus, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist und sich dann eben die politische Meinung bildet aus den Quellen, die da sind. Da liegt es eben an jedem selbst zu schauen, dass er jetzt nicht nur auf irgendwelchen zwielichtigen Blogs abhängt oder Russia Today konsumiert, sondern auch mal, ich sag jetzt mal, journalistisch kuratierte Medien konsumiert. Und ja, ich sag immer Wikipedia, dein bester Freund, wenn man nicht weiß, was los ist oder wie Dinge funktionieren, kann man sie schlicht und ergreifend mal im Lexikon schnell nachlesen. Wir haben hier viele Schülergruppen und die wirken ziemlich ahnungslos. Und ich sage, Leute, früher musste ich in die Bibliothek Bücher ausleihen, kompliziert, tagelang da abhängen, um irgendwie eine Info zu bekommen. Ihr könnt doch einfach googeln, dann macht es doch auch.
Ja, Philipp, aber das Ding ist natürlich, dass man sich auch denkt, warum soll ich mich damit beschäftigen? Warum? Ich habe meine Playstation und ich verdiene einigermaßen und kann mir Essen kaufen und das reicht.
Und das ist ja das Schöne an unserem Land. Man kann sich auch für Politik nicht interessieren.
Man darf es, das ist erlaubt.
Man darf es, man kann es. Und das Schöne ist, wir haben keine Diktatur, wir haben keine Einschränkung der Presse- oder Meinungsfreiheit, meiner Meinung nach. Man kann eben sein Leben leben und sagen, ich lasse die da in Berlin oder in den Landesparlamenten machen. Man kann sich auch darüber aufregen, ohne Ahnung davon zu haben oder ohne Infos darüber zu haben. Das ist ja das Schöne daran. Das ist ja auch etwas, das ist auch ein Wert, den ich sehr schätze und den es auch zu verteidigen gilt.
Und all das erzählst du regelmäßig in einem eigenen Podcast?
Ich versuche es zumindest. Ich habe hier so ein iPhone und dachte, ja, ein bisschen was kann man ja erzählen. Ich versuche da auch ein paar Gäste einzuladen hier aus dem politischen Betrieb. Das sind jetzt alles keine Promis, sondern eher Leute, die so wie ich im Hintergrund arbeiten. Und ja, das Ding heißt Live aus dem Bundestag, ist bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud am Start. Und ich freue mich, wenn da auch mal Leute reinhören, die ich noch nicht persönlich kenne.
Aber die können ja auch schreiben über Instagram zum Beispiel.
Das können die.
So haben wir uns ja auch kennengelernt.
Genau. Ja, das können die jederzeit machen. Darf ich jetzt hier unpaid ad machen? Yes. Werbung? Ja.
Bitte darum.
Philipp Gräfe Berlin heißt mein Instagram-Profil. Da sieht man meistens mein Konterfei und ein paar schöne Bilder aus Berlin und manchmal auch so Texte über meine politischen Ansichten aus der Gegenwart.
Ich hätte ja ehrlich gesagt gehofft, dass da mal so ein paar Promi-Selfies drin sind, mal mit Alice Weidel, wir haben schon über sie gesprochen, das Merkel-Selfie vielleicht, wo sind sie?
Also ein Foto mit Angela Merkel, mit der Bundeskanzlerin gibt es tatsächlich, mit Alice Weidel werde ich jetzt keine Fotos machen, da habe ich jetzt kein Bedürfnis und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Promi-Hopper, ich habe irgendwie mal ein Foto mit Jens Spahn, mit Peter Tauber, Christian Lindner. Ansonsten, klar, man sieht hier viele Leute, die man auch aus der Talkshow kennt, auf den Fluren, aber ich denke mir halt so, ey, die sind hier auch zum Arbeiten, wenn die andauernd einer voll quatschen würde, kann ich mal ein Foto mit ihnen machen? Wäre das irgendwie auch blöd, also, ja.
Aber kennst du die Leute, gehst du mit denen auch essen oder so?
Nö, also, ich bin hier meistens 8 bis 12 Stunden im Büro und sitze am Rechner, sitze am iPhone und mache hier eigentlich meinen Job. Also, dass ich jetzt hier mit irgendwelchen Politikern ständig essen gehen würde, nee, geht nicht, will ich auch gar nicht. Also es ist für mich Arbeit und ich will dann auch gerne mal nach Feierabend auch mal zu Hause sein oder irgendwie Zeit mit meinem Kind verbringen. Also ich muss jetzt hier nicht 24/7 in dieser Politikwelt sein.
Mhm. Aber du bist sehr beliebt. Also wir sind heute einigen Leuten auf dem Flur entgegengelaufen, die sagen, hi, wie geht's dir? Und die Dame in der Cafeteria war auch ganz froh, dich zu sehen.
Ja, weil ich da immer meine Schnittchen da kaufe und die Cola Zero. Nee, aber es ist tatsächlich hier üblich, auch mal Hallo zu sagen. Wie gesagt, man kann es auch lassen, aber vielen Leuten sagt man Hallo. Und wenn man sich hier häufiger in der Kantine oder so über den Weg läuft, dann kennen die einen.
Und ab kleiner Funfact noch zum Schluss. Es gibt sogar Club Mate im Bundestag. Was ist hier los? Der Bundestag ist verhipstert.
Absolut. Der Caterer hat sich gedacht, die Leute müssen hier auf Trab gehalten werden. Du hast hier...
Herbert Cola.
Aus Hamburg. Ohne Zucker.
Natürlich.
Ja, läuft bei uns. Ist hier Berlin und da gehören diese Dinge offenbar dazu. Warum nicht? Why not?
Philipp, es war sehr schön. Vielen Dank.
Ich grüße alle, die mich kennen. Macht man beim Radio noch so?
Viel zu oft leider.
Schön. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen, die das hört, einfach mal sagt, okay, wie funktioniert Politik? Mal auf Wikipedia vorbeischauen, vielleicht mal auf die ein oder andere seriöse Zeitung klicken und da mal einen Artikel durchlesen und nicht immer nur haten und sagen, die machen da nichts, sondern das Ganze mal sich im Detail anschauen. Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Und danke, dass du mich hier interviewt hast. Hätte ich nicht gedacht.
Dass ich freiwillig komme?
Ja.
Du hast mir eine Cola spendiert und da sage ich ja.
So bin ich. Also, ja, danke schön nochmal.
Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
Alle Folgen Reality Check findest du auf 89.0RTL.de oder dort, wo du am allerliebsten Podcasts hörst. Da freue ich mich, wenn du mir mal ein Like gibst, wenn du mir 5 Sterne gibst und wenn du mich abonnierst. Dann komme ich automatisch jeden Monat neu auf dein Handy. Es gibt noch viele mehr Folgen. Reality Check ist ja die Show, die Sendung, der Talk, in dem wir gemeinsam Menschen mit krassen Lebensläufen kennen. Möchtest du Julia Fricke vielleicht mal kennenlernen? Sie lebt das dritte Mal in ihrem Leben mit einem fremden Spenderherz. Alle Folgen Reality Check auf 89.0 RTL.de. Bis zum nächsten Mal.